On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Deutschland kämpft sich bei der Fußball-EM ins Viertelfinale. Der erste Deutsche landet auf den 100 Metern unter 10 Sekunden und die Tour de France ist endlich gestartet. Das alles und noch viel mehr in Folge 228 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und damit wie immer einen wunderbaren guten Morgen an David. Moin.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo an euch da draußen. Ja, es ist wieder mal eine besonders vorfreudige Woche oder generell eine freudige Woche, eine freudige Episode an diesem Montag, der Wochenrückblick. Du hast es angesprochen, die Tour ist gestartet. Heute startet Wimbledon, die Leichtathletikmeisterschaften oder generell die ganze Leichtathletik bietet Schlagzeilen ohne Ende. Also vielleicht vorab der Themenüberblick, denn es ist wieder einmal sehr bemerkenswert. Wir sprechen unter anderem in den Kurznews über einen alten Tischtennis-Haudegen, der sich wieder einmal nicht allzu schlecht geschlagen hat. Im Eishockey feiert die DEL eine Auslandspremiere und ja, auch über das NHL-Finale müssen wir noch einmal sprechen. In der Leichtathletik gibt es natürlich einen Weltrekord, viele weitere wirklich atemberaubende Bestleistung, da müsst ihr mich nachher mal bremsen, das könnte spektakulär werden. Im Tennis sprechen wir über den Start von Wimbledon, blicken aber auch nochmal nach Bad Homburg zurück. Außerdem haben wir natürlich den World Cup auf Darts, quasi die Team-WM im Darts für euch vorbereitet. Wir sprechen über den Start der Tour de France, wir sprechen über die Formel 1 in Spielberg, mal nicht Max Verstappen ganz vorne. Wir sprechen über die schlussendliche Olympia-Entscheidung für die Normen und die Nominierungen im Damenturnen. Im Handball sprechen wir über die internationalen Pokalauslosungen und ich würde sagen, danach haben wir noch ein bisschen Zeit, um im Fußball über die EM zu quatschen.
Ganz genau. Die Achtelfinals sind da natürlich noch nicht komplett hinter uns gebracht, aber auch da sah man schon einiges Bemerkenswertes. Aber David, lass uns doch gerne direkt in die Kurznews gehen. Sollen wir erst auf den, wie du es gesagt hast, Haudegen eingehen? Weil dann mache ich nämlich direkt weiter.
Ab zum Odenwälder. In Frankfurt hat er, glaube ich, gespielt.
Der Odenwälder in Frankfurt mit Düsseldorf. So ist es nämlich richtig. Timo Boll holt die deutsche Meisterschaft mit seinem Team aus Düsseldorf. Das Finale gegen Saarbrücken. 3:1 am Ende. Und obwohl Timo Boll selber seine Partie nicht für sich entscheiden konnte, er verlor nämlich gegen den Olympiastarter Darko Jorgic mit 2:3. Nahm aber dennoch Positives mit. Hatte auch 7 Matchbälle, die er dann aber leider vergab. Aber ja, am Ende ist es der 14. Titel bei Düsseldorf mit Timo Boll und der 34. Titel von Düsseldorf insgesamt. Also das ist echt eine Machtdemonstration, Jahr für Jahr wieder. Und für Timo Boll, 43 Jahre mittlerweile, ist das natürlich auch trotzdem noch mal ein gutes Zeichen, jetzt kurz vor Olympia, dass da vielleicht auch noch mal was geht. Er nimmt sich jedenfalls viel vor und schielt auch auf eine Medaille, wenn es jetzt ums Team geht, mit Dimitri Ovtcharov und dank Hugh hat man da natürlich auch zwei gute Leute an seiner Seite.
Ja, ab nach Paris. Ich glaube, das kann richtig spektakulär werden. Ich meine, Boll, Ovtcharov und dank Hugh, das ist ja irgendwie dann doch einfach genau das, was man sich im deutschen Tischtennis wünscht und vorstellt. Wir drücken die Daumen. Dann kann ich sagen, wir sprechen einmal über eine Sportart. Ich weiß gar nicht, ob wir die in den letzten 227 Folgen überhaupt mal angesprochen hatten. Höchstens, als ich mich mal über das Eurosport-Programm lustig gemacht habe. Denn wenn da nicht Snooker läuft, läuft da manchmal Speedway aus Polen. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, dass das da draußen ist. Das sind quasi Motocross-Bikes ohne Bremsen, die meistens auf polnischen Ovalen über irgendwelche Dirt-Strecken fahren. Und in Speedway, dieser Disziplin, dieser Sportart, ist jetzt das erste Mal eine Weltmeisterschaft für Frauen ausgetragen worden. Und eine Deutsche aus Alpaching, Selina Liebmann, ist gleich die erste Weltmeisterin im Speedway geworden. Das darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Guckt gerne mal beim Insta-Account sportschau-f vorbei. Da gibt es einen kleinen Eindruck, wie Selina Liebmann es zu diesem Weltmeistertitel geschafft hat. Das am Rande zu Speedway und dann springen wir zum Eishockeysport, denn da haben wir natürlich die anstehende Sensation von letzter Woche noch aufzulösen. Die NHL-Finalserie zwischen Edmonton und Florida musste in Spiel 7 am Ende. Ist es aber so, dass, glaube ich, die Mannschaft aus Toronto war es, 1941, 42, die einzige Mannschaft bleibt, die an 0-3 in ein 4-3 verwandelt, Benny.
Ja, ganz genau. Am Ende ist es ein 2:1, was die Panthers in einem echten Kampfspiel in der Nacht auf den Dienstag letzte Woche für sich entschieden und damit eben den nächsten Triumph holen. Ja, bei einem Sieg, du hast schon gesagt, das letzte Mal, als ein 0-3 in ein 4-3 verwandelt wurde, das war 1941-42 in der Saison. Also es wäre etwas echt Historisches gewesen. Am Ende, ja, hat man, wie man ja so schön sagt, ja, das Turnier dann in der ersten Hälfte verloren, wo man ja tatsächlich ja gegen die Panthers wirklich deutlich unterlegen war. Man biss sich dann rein, auch Leon Dreiseitel, der auch seinen Teil dazu beitrug, dass es in die richtige Richtung ging. Aber am Ende, ja, haben sie das Stanley Cup Wunder leider am Ende verpasst.
Genau, damit bleibt es bei 5 deutschen Stanley Cup Siegern. Es ist unterdessen auch der erste Titel für, ja, die Florida Panthers, unter anderem dank ihres Torwarts Sergei Bobrovsky. Und ja, Leon Dreiseitel war natürlich wirklich am Boden zerschmettert nach dieser Niederlage. Der braucht jetzt erstmal ein paar Wochen und Monate, um darauf klarzukommen. Wir drücken die Daumen, dass es dann im nächsten Anlauf vielleicht klappt. Und dann haben wir auch noch eine zweite Eishockey-Neuigkeit. Und zwar, dass es das erste Mal ein DEL-Spiel im Ausland geben wird. In der 30-jährigen Geschichte jetzt der Weg nach Prag. Benni weiß mehr darüber.
Ja, ganz genau. Denn in Prag wird die erste DEL-Partie im Ausland stattfinden in der kommenden Saison und das schon im Dezember. Am 6. Dezember trifft nämlich Red Bull München auf die Grizzlies Wolfsburg in Prag. Das Ganze im Rahmen der Winter Hockey Games in Prag wird dieses Spiel stattfinden, unter anderem eben auch ja mit den tschechischen Top-Ligen. Und ja, das ist natürlich auch ein weiterer Schritt für die DEL und zeigt auch nochmal, dass die DEL an sich auch durchaus Attraktivität in Europa dazu gewinnt und dass da auch mehr Aufmerksamkeit drauf liegt, als man jetzt denkt. Und für mich erstmal ein interessanter und toller Schritt. Die Partie wird auch vor 16.000 Zuschauern stattfinden, oder zumindest 16.000 Menschen passen in diese Freiluftarena auf dem Prager Hügel Lettner hinein. Genau, und diese anderen Spiele rund um dieses Spiel werden dann vom 5. bis zum 8. Dezember in Prag stattfinden. Darunter eben auch je ein Spiel der tschechischen und slowakischen Topklasse.
Ja, da kann man bei, müsste Magenta sein, ja, da mal reinschauen, ja, wie sich das auftut. Aber da werden wir sicherlich Anfang Dezember nochmal drüber sprechen. Dann ist ja auch der Wintersport schon wieder in vollem Gange. Mann, die Zeit rast, das ist echt unglaublich. Genau, dann kommen wir vom Eishockey zu unserem nächsten Thema. Ah, die Leichtathletik. Wo sollen wir anfangen? Der erste Deutsche läuft über 100 Meter unter 10 Sekunden. Was waren deine Gedanken, als du das erste Mal gelesen hast?
Ja, ist natürlich eine Schallmauer, die da fällt. Am Ende war es Owen Unser, der es geschafft hat, die 100 Meter das erste Mal unter 10 Sekunden zu bestreiten. Auch denkbar knapp mit 9,99 am Ende. Aber trotzdem natürlich einfach eine sensationelle Geschichte. Wenn man es natürlich jetzt in die aktuelle Zeit packt, muss man sagen, das reicht natürlich immer noch längst nicht, mit einem solchen Sportler in der Weltspitze anzugreifen. Da gibt es ganz andere Zeiten. Aber trotzdem, es ist ein Anfang. Es zeigt, auch wir schaffen es, in Richtung dieser Zeiten zu kommen und am Zahn der Zeit zu bleiben, wie man so schön sagt. Und diese 10 Sekunden waren so eine Schallmauer, ne, die man jetzt gebrochen hat.
Sind es immer. Ja, genau. Ich habe ja vor einigen Wochen noch gesagt, das ist totaler Irrsinn, dass die direkte Olympia-Qualifikation dieses Jahr vom DLV auf, also direkte Olympia-Qualifikation unter 10 Sekunden ist. Habe ich ja gesagt, das geht ja schon mal gar nicht. Wenn dieser deutsche Rekord jetzt eben ratifiziert ist, ist es eben nicht nur deutscher Rekord, sondern jetzt auch die direkte Olympianorm. Die 8 Jahre alte deutsche Bestmarke von Julian Reuß ist jetzt geknackt worden, wie gesagt, um 200. Sekunden. Es freut mich, dass der erste Deutsche unter 10 Sekunden geblieben ist. Es wurde Zeit, hat Julian Reuß darüber gesagt. Außerdem, ja, Joshua Hartmann ist ja unter anderem die 200 Meter Hoffnung und ja letztes Jahr 200 Meter Rekord gelaufen. 10,06 Sekunden, auch das überragend. Gina Lückenkämper ist das Ganze übrigens bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig, um den Rahmen mal festzulegen. Bei den Frauen 11,04 gelaufen, das ist auch auf jeden Fall eine richtig gute Zeit. Wir haben einen neuen Meisterschaftsrekord über 3000 Meter Hindernis bei den Herren. Frederik Ruppert, der Rekord war 39 Jahre alt, auch das ist heftig. Was kann man noch sagen? Ricarda Lobe über die Hürden gut, Christine Pudenz im Diskuswurf mit dem Titel. Man hat Julian Weber, das ist vielleicht nochmal ganz interessant, den Speerwurf, da hat Johannes Vetter ziemlich einstecken müssen, der Traum von Olympia ist geplatzt. Julian Weber ist verdient mit 86,63 Metern deutscher Meister geworden im Speerwurf. Alles in allem, glaube ich, wieder einmal spektakulär, gerade am Samstag in Braunschweig, am Sonntag hat der Regen dann ziemlich reingehauen. Unter anderem allerdings trotzdem noch mit Yemisi Ogunleye, die in Rom bei der EM ja Bronze gewonnen hat, im Kugelstoßen. Die hat jetzt da auch über 19 Meter geschafft. Olivia Gürth läuft über die 3000 Meter ein Hindernis schneller als Gesa Krause. Alles in allem also wirklich wieder spektakuläre Leistungen vor Olympia auf deutschem Boden. Für die DM hatten ja vorher abgesagt Malaika Mihambo und auch Constanze Klosterhalfen. Benni, aber das ist ja noch nicht alles in der Leichtathletik. Das ist ja schon Wahnsinn, wie sich das gerade ballt mit den Bestmarken, oder?
Ja, wir können ja wöchentlich über mehrere Weltrekorde sprechen, die jetzt auch in der vergangenen Woche wieder gefallen sind. Sei es über 400 Meter Hürden, die jetzt in der vergangenen Woche ja gefallen sind. Sydney McLaughlin, die es geschafft hat. Ich weiß gar nicht, wo das gerade war, das kann ich nicht sagen.
Bei den Trials in Eugene, da kommen wir gleich zum ganzen Haufen. 50,65, ja.
Genau, das ist wieder nur einer von verschiedenen Schlagzeilen. Ich weiß nicht, willst du da weiter drauf eingehen? Weil, naja, da hat sich ja wieder einiges am Ende angesammelt.
Ja, kann ich gern machen. Das ist wirklich absurd. Wie gesagt, das ist nicht der erste Weltrekord, den McLaughlin Leffron jetzt hier läuft. Sie hat jetzt ihren eigenen zwei Jahre alten Weltrekord geknackt. International wirklich viel passiert. Ich kann euch da die beiden Insta-Accounts natürlich von World Athletics, aber auch von Jumpers World empfehlen, denn da kann man sehr, sehr gut auf diese Marken aufmerksam werden. Neben dem Weltrekord haben wir unter anderem mal den Trials-Leistungen gesehen, wo wirklich die Knie schlackern. Also Noah Lyles über die 200 Meter 9,53 Sekunden, Grant Holloway über die 100 Meter Hürden, ich glaube nur 8 Hundertstel über Weltrekord, 12,86 über die 100 Hürden. In Jamaika ist Kishane Thompson 9,77 über 100 Meter gelaufen. Also ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Es ist wirklich spektakulär und das werden absurde Olympische Spiele. Ich hoffe, dass die Bahn einigermaßen schnell ist und dann purzeln da die nationalen Bestleistungen und wenn nicht, vielleicht sogar noch mehr. Also Leichtathletik ist wirklich absurd in diesem Jahr.
Ja, man kann nur hoffen, dass man solche Bestleistungen eben dann auch am TV verfolgen wird. Aber das Highlight, das steht ja noch an. Also auf jeden Fall stehen die Vorzeichen sehr, sehr gut, dass wir ein echtes Sportfest erleben werden in Paris, würde ich jetzt mal im Vorhinein sagen. Einiges deutet auch aus deutscher Sicht darauf hin.
Ja, ein wahres Sportfest erleben, den Fernseher einschalten müssen, genau das gilt, Aufnahmezeitpunkt ja quasi gleich, denn dann startet das erste Mal Wimbledon bei Prime Video und über dieses Turnier müssen wir natürlich auch sprechen, das machen wir nach der ersten kleinen Unterbrechung.
Man nimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns nach dieser ersten Unterbrechung wieder mit den Themen Tennis, Wimbledon, Darts, World Cup of Darts und Radsport Tour de France. Ich denke, das ist ein fulminantes Dreigestirn, Benni. Und wir können gerne mal im Erdbeerclub von London den Auftakt machen.
Ja, ganz genau. Da fand ja in den letzten Tagen schon die Quali statt. Und heute geht es dann auch los. Da können wir uns auf jeden Fall schon drauf freuen. Aber vielleicht vorher noch ein ganz kurzer Blick auf das, was in der vergangenen Woche passiert ist. Zumindest auf der WTA-Tour stand ja ein bisschen was an mit einem 500er-Turnier in Eastbourne, wo am Ende die Russin Kasatkina gegen die Kanadierin Fernandes mit 6-3, 6-4 gewann. Es gab auch noch eine tolle Geschichte aus deutscher Sicht, das aber nicht aus Eastbourne, sondern aus Bad Homburg, wo auch ein 500er-Turnier stattfand. Das gewann ebenfalls eine Russin mit Diana Schneider, die das Turnier für sich entscheidet, gegen Navarro aus den USA. Aber dafür haben wir mit Julie Niemeyer eine Deutsche immerhin in der zweiten Runde gehabt, die sich in Runde 1 gegen keine geringere als die an 1 gesetzte Maria Sakkari durchsetzen konnte. Die ist die Nummer 9 der Welt aktuell. Julie Niemeyer konnte sie in 3 Sätzen schlagen. In Runde 2 war dann aber leider gegen die Spanierin Badosa in 2 Sätzen mit 6-4, 2-6, 1-6 Schluss, obwohl man gut in das Turnier gestartet ist. Aber David, genau, es geht jetzt mit Wimbledon los und da warten echt Hammer-Matches auf uns. Alleine heute gegen späten Nachmittag, wird Jannik Sinner auf Jannik Hanfmann treffen. Das heißt wieder in Anführungszeichen viel Glück gehabt mit der Auslosung hier in der ersten Runde mit Yannick Hanfmann. Aber sonst, Daniel Altmaier ist natürlich wieder dabei, genauso wie Jan-Lennart Struff, Alexander Zverev natürlich und Maximilian Marterer. Wer nicht dabei ist, ist Dominik Köpfer, der hat sich im Vorhinein abgemeldet. Und bei den Damen hat es immerhin eine Deutsche durch die Quali geschafft mit Eva Lüss, die sich damit erstmalig auch bei Wimbledon präsentieren kann. Und sonst ja, haben wir natürlich die altbekannten Namen auch hier im Ring mit Tatjana Maria, die 2022 hier ja im Halbfinale stand. Laura Siegemund, Tamara Korpatsch, Julie Niemeyer ebenfalls dabei und Angelique Kerber, die natürlich als absolute Außenseiterin auch in dieses Turnier geht, aber überhaupt bei Wimbledon wieder dabei ist. Und auch hier gilt es, ab der ersten Partie alles zu genießen, was da kommt, oder?
Genau, da sind die Lose auch gar nicht mal so extrem an den Damen. Tatjana Maria hat eine 32 gesetzte, ja, Britin bekommen, die wahrscheinlich ja auch eher Heimspiel hat. Mal gucken, wie sich da das Publikum verhält, weil sonst ist es ja in den letzten Jahren auch so gewesen, dass die Leute, die gut abgeschnitten haben, dementsprechend Publikumslieblinge sind. Also ich freue mich auf das Turnier, was ja jetzt dann wieder 3 Wochen lang für Freude sorgen wird. Heute starten, wie gesagt, die Einzelfelder. Mittwoch ist es dann mit den Doppeln soweit und dann starten natürlich auch mit der Zeit die Mixed mit rein. Das ist bei uns ja auch mal ganz wichtig, dass wir eben nicht nur auf die beiden Einzelfelder gucken. Böse Zungen würden behaupten, bei den Damen ist ja dann recht schnell vielleicht gar nicht mehr so viel los. Ja, genau. Ich bin sehr vorfreudig und bin gespannt, was Zverev auf Rasen so machen kann. Was ist dein Bauchgefühl dazu?
Ja, es ist schwer zu sagen. Ne? Jetzt hat er sich natürlich auch ein bisschen Zeit genommen vor dem Turnier und kein Turnier jetzt nochmal mitgenommen. Deswegen ist es schwer zu sagen. Rasen ist natürlich auch echt nochmal ein anderer Mut. Aber eigentlich bin ich relativ optimistisch. Das Jahr läuft ja eigentlich bisher ganz gut für ihn. Ich bin gespannt, wie er jetzt die letzten Enttäuschungen wegstecken kann, weil es ja für deutlich mehr hätte reichen können, gerade jetzt bei den French Open. Hätte ja tatsächlich auch der erste Grand-Slam-Triumph bei rumkommen können. Und ja, wir hoffen, dass er an dem Guten, an dem Positiven festhält an diesem Finale und dass es jetzt auf jeden Fall ja genauso gut weitergeht.
Ja, da drücken wir ihm auf jeden Fall die Daumen. Wie gesagt, heute startet Wimbledon. Bei Prime Video gibt es das Ganze zu sehen, das erste Mal. Auch das sicherlich allein deswegen schon mal einen Blick wert. Und dann, ja, würde ich sagen, freuen wir uns auf diese erste Woche und blicken zum nächsten Großereignis, der inoffiziellen Team-WM im Darts, kann man so formulieren, der World Cup of Darts.
Ja, das kann man durchaus so formulieren.
Mit Betonung auf inoffiziell?
Ja, oder genau. Das kann ich nicht sagen. Es ist natürlich die Weltmeisterschaft, ist natürlich die Weltmeisterschaft im Ellipelli im Dezember. Deswegen hat das natürlich eine deutlich geringere Bedeutung, aber man merkt schon, dass dieses für ein Land antreten, das ist tatsächlich mehr bei der Team-WM am Start als bei der echten, in Anführungszeichen, WM im Dezember, auch für das deutsche Team. Und ja, am Ende kann man aus deutscher Sicht sagen, es war in Ordnung. Man ist als Gruppenfavorit in das Turnier gestartet, hat die Gruppe auch erfolgreich gemeistert, tat sich gegen Neuseeland zwar etwas schwer, aber da wurde man auch tatsächlich gefordert, setzte sich am Ende aber durch einen 124er Checkout von Gabriel Clemens im Decider mit 4:3 durch und schlug dann eben auch die Finnen mit 4:1 deutlich, ist dann also als Gruppenerster durch diese Gruppe gegangen. Und dann traf man eben im Achtelfinale auf Nordirland, ein Team bestehend aus einem Routinier mit Brendan Dolan, der auch heute noch Titel gewinnen kann, kleinere, und eben Josh Rock, einem echten Talent. Und das entwickelte sich eben zu einem richtig hitzigen Spiel am Ende. Ja, Deutschland leider knapp raus mit 7:8 im Decider. Das hätte weitergehen können mit etwas Glück. So scheidet man im Achtelfinale aus, was jetzt gegen ein solches Team auch keine riesige Schande natürlich ist. Das Team aber dieses World Cup of Darts ist jedoch Österreich, was sich bis ins Finale durchspielt mit Menzo Suljovic und Roby John Rodriguez. Die beiden aktuell beide nicht so sehr gut in Form, gerade Roby John Rodriguez aktuell wirklich auf der Pro-Tour mit miserablen Leistungen teilweise. Deswegen kam das jetzt durchaus überraschend, aber der große Vorteil ist, Mensur und Roby John, die kennen sich seit Ewigkeiten, seit Roby John ein kleines Kind ist, haben die schon zusammen Darts gespielt. Und das sieht man eben auch in der Teamdynamik sehr, sehr gut. Das hat auch richtig gut funktioniert. Sie konnten Belgien im Halbfinale schlagen mit Kim Heibrechts und Dimitri Vandenberg. Sie konnten vorher ja, ihre Favoritenrolle gegen Taiwan ausspielen und dann eben auch gegen Kroatien. Also das war wirklich sehr souverän. Im Finale verloren sie dann zwar gegen England, gegen Michael Smith und Luke Humphries, aber den Namen nachzuurteilen kannst du sicherlich auch sagen, dass da die Favoritenrolle klar verteilt wurde. Es ist aber echt der erste Sieg der Engländer bei diesem Turnier seit 2016. Das muss man noch dazu sagen. Sonst,
wer war dazwischen so erfolgreich?
Naja, ich glaube auch zweimal Schottland. Die Niederlande war dazwischen erfolgreich, oder? Ich glaube schon, ja. Aber auch mal ein Außenseiter-Tipp, das weiß ich aber jetzt gar nicht mehr. Australien war
Belgien
auch mal dazwischen auch erfolgreich.
Belgien, ah, okay.
Belgien glaube ich nicht. Die Teamdynamik stimmt da nämlich nicht so. Kim Heibrechts und Dimitri van den Beek.
Von den Namen her sind die ja auch dazu in der Lage, ne?
Definitiv, haben auch ein gutes Turnier gespielt, waren ja auch wieder im Halbfinale, sind dann gegen Österreich ausgeschieden. Aber ja, die beiden Spieler laufen sich normalerweise ungern über den Weg, ein Heibrechts und ein Dimitri van den Beek. Deswegen war es überhaupt überraschend, dass die beiden zu dem Turnier zusammen hingegangen sind. Aber am Ende gutes Turnier gespielt. Ja, und so viel hierzu. Genau, war
und
wieder.
Für Mensur ja eigentlich auch ganz gut, ne, aus österreichischer Sicht, weil ich habe das Gefühl, bei dem wurde ja so alles hinterfragt in letzter Zeit, ob es überhaupt noch Sinn macht, für mein Empfinden.
Ja, genau, das stimmt tatsächlich. Mensur ist ja sowieso ein Typ, der schnell mal in der Öffentlichkeit sagt, dass er überlegt, dass er seine Karriere beendet, wenn es gerade nicht so läuft. Tatsächlich wird es wahrscheinlich am Ende des Jahres dazu oder spätestens nächsten Jahres dazu kommen, dass er seine Karriere auch an den Nagel hängen wird. Aber ja, genau, es ist einfach eine große Geschichte für beide Österreicher. Und es kam zu einem richtigen Zeitpunkt, weil beide aktuell wirklich ja durchaus hadern im Profibereich.
Genau, und eine Sache noch, was mit Paul Lim?
Paul Lim hat sich mal wieder gut geschlagen, aber diesmal ging es nicht über die Gruppe hinaus. Sie waren ja in der Gruppe mit den Philippinen, mit den starken Philippinen, muss man wirklich sagen, und Belgien. Und da sich der Gruppenerste durchsetzt, war das diesmal sehr, sehr schwer. Gegen Belgien ist man zwar 2-4 ausgeschieden, aber Paul Lim hat für die zwei Highlights gesorgt, nämlich mit einem 110er-Finish und mit einem 151er-Finish. Also der hat wieder seine Sachen rausgenommen trotzdem. Es hat leider aber trotzdem nicht fürs Weiterkommen gereicht.
Ja, genau. Fürs Weiterkommen nicht gereicht. Die Sorge hatte ich auch bei Mark Cavendish zum Start der Tour de France. Und dann blicken wir mal auf das größte Rad-Events des Jahres. Wir blicken auf die ersten beiden Etappen zurück. Die vielleicht spektakulärste erste Etappe, die es bei der Tour jemals gesehen hat, gegeben hat. 206 Kilometer von Florenz nach Rimini. Am Ende ein Etappensieg für Romain Bardet, den Tour-Zweiten von 2016, der somit am zweiten Etappentag ja das erste Mal in seiner ganzen Karriere in Gelb fahren konnte. Hat zusammen mit seinem Teamkollegen Frank van den Broek eine ja unglaubliche Aufholjagd auf den letzten 80 Kilometern bei Temperaturen über 35 Grad gestartet. Dritter ist Wout van Aert geworden, mein Geheimfavorit für alle möglichen Terrains. Und Bardet selber gehört zum gleichen Team wie John Degenkolb auch, hat gesagt, das ist total verrückt, das ist der vierte Tagessieg für ihn bei der Tour de France insgesamt. Und ja, auf jeden Fall ein cooler Auftakt, dass da so ein alter Haudegen nochmal reinstarten kann. Die ganzen Favoriten sind dementsprechend mit ins Ziel gerollt, außer ja, der heimliche Sprintfavorit, denn Mark Cavendish hat natürlich mit 39 Jahren, die Sportschau schreibt, der Methusalem im Peloton noch was vor, denn er möchte natürlich seinen Etappensieg Nummer 36 einfahren, beziehungsweise sich von Eddie Merckx loslösen und dann wäre derjenige Radfahrer mit den meisten ja, Tour-Etappensiegen ever. Das ist natürlich heftig. Hat nochmal ordentlich, nee, 35 wären es, sorry. Hat ordentlich Rückstand sich eingeholt. Da dachte ich mir schon, oh Gott, dass der jetzt hier auf der ersten Etappe am Zeitlimit scheitert, das wäre natürlich schon übel, wenn Mark Cavendish hier zum Besenwagen mutiert. Wie hast du das wahrgenommen? Vielleicht erstmal jetzt vom Auftakt gesehen, ohne dass wir über den zweiten Tag gesprochen haben.
Ich habe ehrlicherweise die erste Etappe ja leider nicht verfolgen können. Aber grundsätzlich hat sich natürlich ja doch herausgebildet, dass einerseits, oder jetzt auch nach den zwei Tagen, um schon mal das allgemeine Bild zu zieren, dass naja, die großen Favoriten Vingegaard und Pogacar durchaus auf einer Höhe sind. Und es hat zumindest den Anschein, dass man da einen Zweikampf, dass sich daraus ein Zweikampf herausbilden kann. Vielleicht ist da auch mehr Wunsch als am Ende Realismus hinter, wir werden es sehen. Aber das habe ich auf jeden Fall schon vielleicht herauslesen können, in Anführungszeichen. Aber vielleicht kann ich auch direkt in den zweiten Tag ein bisschen gehen, weil ein Name, der uns ja in den letzten Wochen sehr viel verfolgt hat, ist ein Primoz Roglic. Der wiederum konnte bisher aus diesen zwei Tagen nicht sonderlich erfolgreich gehen, hat nämlich jetzt an diesem zweiten Tag dann auch schon 21 Sekunden Rückstand auf den Führenden, verlor gerade am zweiten Tag sehr viel an Boden und Ralf Denk war da auch bedeutend unzufrieden nach diesem Tag, hat auch gesagt, da muss jetzt drüber geredet werden, was da falsch lief. Am Ende sind aber gerade nur zwei Etappen bisher hinter uns gebracht, ne?
Ja, zweite Etappe, auch da wieder ein Ausreißersieg, auf jeden Fall das auch nicht normal. Wocke, ne, mit dem Etappensieg hier im Jonas Abrahamsen aus Norwegen, auch mit richtig schönen ersten, zweiten Tagen, also das Ausreißerduell, und dahinter ging es ja dann nicht irgendwie relativ flach rein ins Etappenziel nach Bologna von Cesenatico aus, wo gestartet wurde, übrigens auch sagenumwobener Ort rund um Marco Pantani, denn Tadej Pogacar und Vingegaard konnten sich in Bologna auf so einer Rampe hoch zu so einer Kirche nochmal richtig einen Zweikampf liefern. Da wurde schon mal getestet für morgen, weshalb, kann ich euch gleich sagen. Und da sind am Ende noch alle rangefahren, allen voran Remco Evenepoel, der in Zeitfahrermanier da an die beiden noch rangefahren ist und wie gesagt Roglic eben nicht rankam. Es sind jetzt die vier Top-Favoriten zusammen mit Richard Carapaz eben zeitgleich Primoz Roglic ein bisschen dahinter. Da müssen wir jetzt gucken, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Zweikampf wird es wahrscheinlich auch werden, da gehe ich mit. Die Frage ist halt wirklich nur, wann sich Pogacar absetzen kann, weil der auf dem Papier doch auf jeden Fall der Topform hat. Aldag über Roglic, wir haben noch nicht die Tour verloren, das war für Bora natürlich schwierig, aber ich denke mal, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Pogacar gegen Vingegaard. Genug der Ergebnis, Vorleserei. Wir blicken auf morgen. Heute am Montag ist kein Ruhetag, das wird sich in den nächsten Wochen ändern, natürlich extra für uns. Und dann wird es, glaube ich, ziemlich traurig für uns beide, Benni. Denn am Dienstag 138 Kilometer von Pinerolo nach Valois, unter anderem mit dem Col du Galibier und dann einer steilen Abfahrt ab ins Ziel runter. Erstmal Daumen drücken, dass nichts passiert. Zweitens, am Col du Galibier wird sich vieles entscheiden, schon vorher, vorentscheidend, 2642 Meter hoch. Und Benni, weshalb uns die Tränen ins Gesicht schießen, wir fahren durch Bragelato und Cesana. Was sagen uns diese Ortsnamen?
Da kommt wieder die Querfront aus Wintersport und Radsport raus, die uns ja auch im Radsport sehr, nicht regelmäßig, aber doch relativ oft und immer öfter begleitet, richtig?
Es ist wirklich traurig. Also ich meine, Sestriere ist eine Bergwertung, zweite Kategorie. Das ist schön, weil da findet noch was statt. Bragelato sind die verfallenen Olympiaschanzen von 2006 und in Cesana steht die olympische Bobbahn von 2006, die seit 2011 nicht mehr genutzt wird. Ich habe jetzt schon Angst. Ich will das einfach nicht sehen. Es ist einfach traurig. Aber das nur am Rande. Das, wie gesagt, die Tour, wir haben lange drüber gesprochen, Woche Nummer 1 startet so richtig rein, gerade morgen Einschaltbefehl. Und dann auch Einzelzeit fahren diese Woche. Also, es bleibt spannend. So, und jetzt genug des Radsports und wir machen eine kleine Pause. Gleich geht's weiter mit Motorsport, Turnen und Handball.
Die Euro 2024 biegt auf die Zielgerade ein und auch unsere 100 Fußballlegenden-Sonderstaffel über die legendärsten EM-Spiele aller Zeiten nähert sich dem Abschluss. Und in der aktuellen Folge, da blicken wir auf Deutschland gegen Spanien von 2008 zurück. Ein Spiel, das die deutsche Mannschaft nur knapp verlor, aber eigentlich war sie mindestens eine Klasse schlechter als die Spanier damals. Hört nochmal rein, erinnert euch und drückt die Daumen, dass das Viertelfinale Freitag gegen die Spanier mindestens genauso legendär wird, aber hoffentlich mit besserem Ausgang.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder zunächst mit dem Motorsport. Formel 1 in Spielberg, der große Preis von Österreich, natürlich viele deutsche Fans da, wir haben ja kein Rennen in Deutschland. Und die Sun schreibt, trotz seines Sieges bleibt Russell Siebter in der Gesamtwertung nach 11 Rennen. Er wird hoffen, auf diesem Sieg aufbauen zu können bei seinem Heimrennen nächstes Wochenende, wenn die Formel 1 zum britischen Grand Prix nach Silverstone zieht. Norris und Verstappen haben sich so ein bisschen in die Haare bekommen, nachdem der ja dreimalige Formel-1-Weltmeister schon den Sprint gewonnen hatte, ging es dann am Sonntag nochmal richtig hoch her, Benni.
Ja, also wenn man sich das anschaut, relativ am Ende hat es ja tatsächlich einen Max Verstappen noch aus der Hand gegeben, seinen nächsten Saisonsieg durch einen unglücklichen Unfall da. Am Ende ist es Platz 5 für Max Verstappen. Sonst der Sieger heißt George Russell, Aber grundsätzlich gibt es viele neue Gewinner, die sich nach diesem Wochenende herausgebildet haben in Spielberg. Also ein Oscar Piastri, der einen starken zweiten Platz einfährt für den McLaren. Carlos Sainz auf Rang 3 immerhin. Aber ein Nico Hülkenberg zum Beispiel, der, ich meine, es sind die ersten Punkte in dieser Saison, für sich einfährt und bei Haas jetzt ganze 8 Punkte holt. Okay, es sind nicht die ersten Punkte, aber trotzdem auf jeden Fall.
Ist schon zum fünften, genau, 1-2, 1-2 und jetzt 8 das erste Mal.
Genau, also jetzt schon mehr als in den anderen Rennen zusammen. Das ist ja auch auf jeden Fall schon mal. Schon mal eine tolle Schlagzeile und mit Platz 6 zeigt er auch nochmal, die Ambitionen sind natürlich noch da in der Formel 1, die sich natürlich auch in dem Wechsel zu Audi in der nächsten Saison dann nochmal genauer zeigen. Ja, sonst kann man glaube ich sagen, das war endlich mal wieder ein Rennwochenende, was ein bisschen Spannung geboten hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ja in den letzten Wochen auch häufig betont, dass mich das nicht so ganz catcht. Und am Sonntag dachte ich mir so, während der Tourtross übrigens in Imola über die Formel-1-Strecke gefahren ist, ja gut, dann guck dir doch mal rein, was in Spielberg so passiert. Ich gebe zu, so mitunter habe ich mich dann wirklich auch eher auf den Tourtross konzentriert, aber am Ende ist Norris dann auch mal an Verstappen rangekommen. Ja, und dann ja, wurde es nochmal richtig spektakulär. In der letzten Runde ist Hülkenberg noch an Perez vorbeigefahren und George Russell feiert eben seinen ersten Sieg seit Brasilien 2022. Es ist sein zweiter Sieg überhaupt und wie gesagt, der Schluss, Rückenwind für Silverstone will er auf jeden Fall mitnehmen. Ich gucke nochmal über die Ergebnisse des Rennens drüber, ob da noch irgendwas anderes bemerkenswert ist. Es ist beide Haas in den Punkten auf 6 und 8, genau. Leclerc nicht in den Punkten, Norris, wie gesagt, er konnte nicht mehr ins Ziel fahren, Alonso auch mit keinem guten Rennen und das bedeutet für die WM jetzt, dass Norris weiter Zweiter ist, 6 Punkte Vorsprung vor Leclerc, Verstappen hat aber genug Vorsprung, auch Russell hat Boden gut gemacht, ist allerdings immer noch 1 Punkt hinter Oscar Piastri und ja, gucken wir mal, was da nächstes Wochenende in Silverstone abgeht, da ist ja in den letzten Jahren auch immer viel Spektakuläres passiert, wenn wir an den Verstappen-Hamilton-Unfall denken oder an dieses The Pass-mäßige Überholmanöver von Lewis Hamilton vor ein paar Jahren in der letzten Kurve. Da passiert ja in der Regel auch immer einiges.
Vielleicht ist das ja ein kleiner Wendepunkt, zumindest für ein paar Wochen, dass die Formel 1 auch wieder ein bisschen Spannung reinbringt.
Genau, im Gegensatz zu Österreich jetzt kein Sprintwochenende, sondern klassisches. Samstag Qualifying 16 Uhr, Sonntag Rennen. Ebenfalls 16 Uhr deutscher Zeit. So, und dann sind wir durch mit Motorsport. Wir kommen zum Turnen und da ist die Entscheidung gefallen, wer mit zu Olympia darf. Es ist nicht Elisabeth Seitz, es ist tatsächlich Helen Kevrich geworden. Ziemlicher Rückschlag wahrscheinlich für, wie sagst du immer so schön, die Routinier. Und die ARD hat sich erbarmt, in Anführungszeichen, und gesagt, ja gut, dann kommst du bei uns mit als ARD-Expertin fürs Turnen. Das ist doch an der Seite von Philipp Sommer, glaube ich, die beste Expertise, die man kriegen kann.
Ja, ganz genau. Also, ja, ob es jetzt tatsächlich sie so happy macht, besonders an der Seitenlinie zu stehen. Aber auf jeden Fall wird sie uns bei Olympia weiter begleiten. Für sich sicherlich aber auch eine interessante Erfahrung. Gerade weil sie ja auch, das klingt immer so doof mit 30, da kann man natürlich auch im Turnen noch einige Jahre weitermachen. Aber das erleben wir ja auch in anderen Bereichen, auch im Fußball jetzt rund um die EM, dass Sportler auch dann sich vielleicht neben den letzten Jahren im aktiven Sport auch schon im Expertenbereich oder in den Übertragungen zeigen und für Elisabeth Seitz vielleicht auch eine Chance, sich da gut von der guten Seite zu repräsentieren und da bin ich auch sehr gespannt, was sie da leisten kann. Auf jeden Fall eine tolle Geschichte.
Eine Einschränkung hat die ARD-Programmchefin für Olympia allerdings gemacht. Sollte Seitz als Ersatzturnerin doch noch in die Mannschaft rutschen, Zitat, dann hat ein Olympia-Einsatz als Sportlerin natürlich Priorität. Boah, das wünschen wir natürlich in dem Sinne auch keinem.
Genau, ja, nee, also das wäre natürlich auch nochmal eine besondere Situation, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass sie als Expertin bei der Sportschau an der Seite stehen wird.
Genau so ist es. Und dann können wir noch eine kleine Nachricht hinterher schieben aus dem Handball, denn da wurde die Champions League Gruppenphase ausgelost. Soweit, so gut. Ich denke, man hat natürlich viel vor, aber ich denke, als Doublesieger Magdeburg kann man sich ja durchaus auch mal gegen unter anderem Barcelona, Titelverteidiger und Aalborg, Meister in Dänemark, ganz gut schlagen. Wie sieht es bei den Füchsen aus Berlin aus?
Ja, auch die Füchse haben natürlich einige große Namen in der Gruppe, zum Beispiel Veszprém aus Ungarn, Paris Saint-Germain ist dabei. Also auch da knallt es ordentlich, auch Wisła Płock aus Polen unter anderem. Da sind einige Teams, die da natürlich auch von Spannung oder mit Spannung zu betrachten sind. Aber gerade Magdeburg, die da auf Aalborg treffen, da kann man echt gespannt sein, wie ein solches Team aus Magdeburg sich in der kommenden Saison auch wieder in der Champions League präsentieren kann.
Ja, absolut. Für die Füchse ist es ja das erste Mal nach 11 Jahren, dass die wieder dabei sind. Und bei den Frauen haben wir auch eine Vertretermannschaft dabei aus Deutschland. Es ist nicht Bietigheim, es ist HB Ludwigsburg, wobei ich mich gerade entsinne, gab es da nicht diese Fusionierungsgeschichte? Das ist doch genau das Gleiche. Tatsächlich. Ja, stimmt. 24-25 aus der SG BBM Bietigheim wird der HB Ludwigsburg. So, da stimmt, haben wir die Kurve nicht nochmal bekommen. Weil wer sollte da sonst dabei sein?
Genau, und wir werden auch weiterhin unter anderem von den Bietigheimerinnen
sagen.
Also das tut mir schrecklich leid, liebe Ludwigsburgerinnen. Aber trotzdem wird Bietigheim auch hier weiterhin seinen Platz finden.
Ganz genau. Dass das Final Four bei den Herren weiter in Köln bleibt, haben wir bereits erwähnt. Der Ort des Finalturniers bei den Damen ist unterdessen noch nicht klar. Und auch im Handball blicken wir natürlich weiterhin drauf, was so passiert. Es gibt ja immer noch Gerüchte, dass Andi Wolf zurück zum THW Kiel wechselt. Da ist bisher noch keine Bestätigung da. Das behalten wir im Auge. Und dann ja, blicken wir gleich nochmal auf den Fußball. Denn da ist ja, glaube ich, auch noch so ein kleines Turnier in Deutschland, Benni.
Ja, etwas an der Seitenlinie passiert da auch noch, genau. Nein, natürlich, die Europameisterschaft, die Achtelfinals sind am Laufen und auch da blicken wir natürlich nach der kurzen Pause noch drauf.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit der UEFA Euro 2024. Wir haben in der letzten Sonderfolge ja über das Ende der Gruppenphase gesprochen und jetzt ist das Achtelfinale schon halb rum, Benni. Am Samstag fangen wir mit den beiden Partien an. Schweiz gegen Italien und Deutschland gegen Dänemark. Wir gehen trotzdem chronologisch vor, dann machen wir Deutschland zuerst. It's your choice.
Ja, komm, dann machen wir auch Deutschland zuerst. Ich glaube, das können wir ruhig jetzt diesmal vorziehen. Am Ende ein 2:0 gegen Dänemark. Was erstmal deutlich klingt, das war es ganz und gar nicht, weil kurz vor dem 1:0 für Deutschland, der durch einen Handelfmeter passiert ist, wäre es eigentlich fast zu einem 0:1 gekommen für Dänemark, was dann aufgrund von Abseits zurückgenommen wurde. Generell dieses gesamte Spiel stand ja auch im Zeichen dann im Nachhinein wieder des VAR. Die Diskussionen überschlugen sich wieder, auch in Teilen zurecht, muss man glaube ich sagen, wenn man jetzt als Deutscher auf diese Partie schaut. Es war ein Kampf und es war auch ein bisschen Glück dabei heute, oder?
Ja, absolut, total richtig. Also viele haben ja gesagt, okay, gut, dass wir nicht gegen England spielen, die brechen gegen uns dann bestimmt aus dieser schlechten Form heraus. Spoiler, über England sprechen wir gleich auch noch. Aber tatsächlich hat Dänemark genau die Gegenwehr geleistet, die ich befürchtet habe. Zwar war die Situation einigermaßen gut, schnell zu analysieren, dass du halt wusstest, okay, der Jubel ist jetzt gerechtfertigt, der Jubel ist nicht gerechtfertigt, ob das jetzt Abseits, Handelfmeter oder sonstige Situationen waren, aber alles in allem war notwendig, dass so eine Storyline dieses Spiel umgibt. Es hätte jetzt kein ganz normales 3:0 Abfertigen der Dänen sein müssen. Es muss eine 24-minütige Gewitterunterbrechung dabei sein.
Genau.
Es müssen solche engen Szenen dabei sein und am Ende halt die Fußspitze, die entscheidet. Aber, Benni, und das wir können nicht viele. Wir haben ja bei beiden Achtelfinals am Samstag unsere Reporter vor Ort gehabt. Nico in Berlin und David in Dortmund. Und deswegen würde ich mal sagen, Football's coming home. Sprechen bitte.
Deutschland gewinnt ein intensives Achtelfinale mit 2:0 gegen Dänemark. Ich hatte ja das große Privileg, dabei sein zu können im Westfalenstadion in Dortmund. Und Josh Kimmich sagte es, glaube ich, anschließend nach dem Spiel. Es war vielleicht bisher die beste Stimmung und das kann ich absolut bestätigen. Die Fans standen eigentlich das ganze Spiel über auf den Sitzen und ließen sich auch das Spiel nicht durch das Unwetter madig machen. Es gab ja 20 Minuten Unterbrechung. Übrigens eine Sache, die ich bisher auch noch nie erlebt habe. Aber selbst in dieser Pause sangen alle, oh, wie ist das schön, sowas hat man lange nicht erlebt. Also es ist weiter ein ganz besonderer Geist auf den Rängen und man merkt einfach diese ganzen Emotionen im Stadion, diese Begeisterung, die diese Mannschaft einfach entfacht, auch wenn es dieses Spiel sehr intensiv war, wie gesagt, viele Zweikämpfe, viele gelbe Karten, sehr viele Eingriffe vom VAR, Tore, die aberkannt wurden, Elfmeter etc. pp., also am Ende hochdramatisch, aber ein verdientes 2:0 für die deutsche Mannschaft und ja, wir können sagen oder darauf hoffen, dass es so am Freitag weitergehen wird, Nächster Gegner sind die Spanier in Stuttgart. Es wird und es bleibt sehr spannend.
Ja, das muss schon eine coole Atmosphäre da gewesen sein in Dortmund, auch wenn es bei der EM ja nur die drittgrößte Arena ist.
Ja, es ist einfach eine tolle Geschichte, hat das eigentlich ganz gut zusammengefasst. Was würdest du jetzt zu der Partie noch sagen?
Dass ich mal gucken würde, wer jetzt im Viertelfinale in der Innenverteidigung spielt. Also Tah kommt zurück, Schlotterbeck hat sich richtig gut geschlagen für mein Empfinden.
Das stimmt.
Rüdiger, muss man gucken. Der ist natürlich ein Mentalitätsmonster, unter anderem, wenn er am Boden liegt und jubelt, aber so ganz rund lief der ja dann auch nicht immer in den letzten Tagen. Also personell hoffe ich, dass da niemand querschießt. Andrich finde ich auch echt irgendwie immer Harakiri auf der 6. Das bereitet mir so ein bisschen Magenschmerzen. Mal gucken, das nächste Spiel wird natürlich ein richtiger Brecher. Es geht gegen Spanien, das vorgezogene Finale mutmaßlich für viele bei diesem Turnier. Also, ja, was habe ich vor der Aufnahme gesagt? On the Euphoriebremse der Pessimismus-Podcast. Vielleicht ja, ist genau. Es eher der Warnungspodcast.
Ja, das 2-0, das kann man ja auch durchaus sagen. Es war, das Glück, das Spielglück war auf unserer Seite. Ich würde auch sagen, es war mehr ein 50-50-Spiel, als jetzt in irgendeiner Weise viel mehr pro in unsere Richtung. Aber wir kennen ja diese umkämpften Achtelfinals in Turnieren, wo wir dann am Ende sehr weit gekommen sind. Auch zu 14 im Achtelfinale, die Partie gegen Algerien war die schlechteste Partie des gesamten Turnierverlaufs von uns und trotzdem sind wir mal durchgekommen.
Ja.
Soweit würde ich jetzt hier nicht mal gehen. Schlecht war das nicht, aber die Dänen haben einfach sehr stark mitgehalten. Schlotterbeck gehe ich auch mit. Gerade das 2-0 hat mich von der Vorbereitung her auf Musiala da, dieser hohe Ball, der hat mich so ein bisschen daran erinnert, also da hat mir Hummels-Vibes gegeben. Schlotterbeck hat da offensichtlich die Rolle von ihm gut eingenommen. Ein, zwei Situationen waren bei Schlotterbeck auch ein bisschen unglücklich defensiv, aber alles in allem, ja, können wir, glaube ich, glücklich sein, dass wir trotz Ausfällen von einem Jonathan Tah zum Beispiel durchaus happy sein können, auch dahinter gute Innenverteidiger zu haben. Ja, nur jetzt wartet eben, um den Übergang hinzubekommen, Spanien auf uns. Wobei wir gehen ja gleich erst drauf ein, wir blicken ja erst auf die andere Partie an diesem Tag, denn die Schweiz gewinnt im Nachbarschaftsduell gegen Italien mit 2-0.
Wenn alles gut läuft, haben wir drei deutschsprachige Mannschaften im Viertelfinale und über die Schweiz redet irgendwie niemand, finde ich. Also alles redet über Deutschland, die meisten reden über ihren eigenen Geheimfavoriten Österreich. Aber was die Schweiz mit dem ewigen Shaqiri, ich glaube, hat er überhaupt gespielt jetzt in dem Spiel, geleistet hat, das war schon wirklich Wahnsinn. Italien komplett auseinandergenommen, der Europameister hatte keine Schnitte. Und ich würde sagen, wir lassen zuerst mal denjenigen zu Wort kommen, der im Olympiastadion in Berlin vor Ort war. Nico, bitte.
Ein toller Auftakt der K.O.-Phase war das im Berliner Olympiastadion. Sowohl auf als auch neben dem Platz war das Spiel dabei eine klare Nummer. Die Aufteilung der Fans war eindeutig, während die Eidgenossen über die gesamte Spielzeit und auch darüber hinaus Rambazamba gemacht haben und ihre Nati nach vorne gepeitscht haben, kam aus dem Block der Italiener wenig bis auf die natürlich überragende Nationalhymne. Auch sportlich hatte man über 90 Minuten eher keine Zweifel. Die Squadra Azzurra und Trainer Spalletti hatte zu keiner Minute Zugriff auf das Schweizer Aufbauspiel von Akanji und Xhaka und kriegte auch die Außen Vargas und Ndoye nie unter Kontrolle, während man offensiv gegen die Schweizer, die stets überragend aus einem 5-4-1 herausverteidigten, immer wieder Gegenpressing-Elemente einstreuten, keine Schnitte. Spielt die Schweiz gegen England und in einem möglichen Halbfinale ähnlich, würde ich definitiv nicht ausschließen wollen, dass Yakin und Co. bald wieder im Olympiastadion sein werden und möglicherweise ein ganz großes Sommermärchen schreiben.
Ja, Benni, und dann ist es stimmungsmäßig wirklich offensichtlich ein Sieg für die Schweizer gewesen, die Squadra Azzurra wirklich ruhig im, und das ist ja richtig, dann größten Stadion dieses Turniers.
Ja, so ist es und man kann nur sagen, es war absolut verdient. Das, gut gesagt, Italiener sehr, sehr harmlos und die Schweizer mit mutigem Fußball, das ist ja auch was man einem Murat Yakin eigentlich im Vorhinein immer vorgehalten hat, dass er eben relativ uninspirierten Fußball spielen lassen hat und dieses gesamte Turnier spricht eigentlich genau die gegenteilige Sprache von dem, was man da vorher gelesen hat, ne? Also es ist schon beeindruckend, wie dann auch der Blick vor einem Turnier auf eine Mannschaft komplett ins Falsche laufen kann, wenn man dann ein Turnier verfolgt. Gerade die Schweizer, ja, die auch gegen Deutschland eine gute Partie gemacht haben und jetzt mit Italien, auch wenn harmlos, trotzdem einen zumindest Außenseiter-Favoriten auf den Titel, alleine aufgrund der Historie und der letzten Jahre und Jahrzehnte aus dem Turnier genommen haben.
El Shaarawy und Fagioli sind mit 4,5 fast noch gut weggekommen mit den Kickernoten. Nur Donnarumma ist mit 3,0 besser bei den Italienern. Also das war wirklich eine komplette Nullleistung bei der Schweiz. Ja. Dickes Lob an Manuel Akanji, der ist ein richtiger Abräumer hinten drin. Das vergisst man immer, was das eigentlich für eine Maschine ist.
Ja, das stimmt. Irgendwie war das schon immer so ein bisschen unter ferner Liefen, ne? Wenn es um, ja, auch bei Dortmund, aber ja, das ist auf jeden Fall eine echte Kante. Und das hat sich jetzt auch hier wieder gezeigt. Also ja, Schweiz, Deutschland, zwei von drei deutschsprachigen Nationen jetzt schon im Viertelfinale. Die dritte steigt dann ja am Dienstag ein, Österreich gegen die Türkei. Aber ja, lass uns doch gerne auf gestern eingehen, die anderen beiden Achtelfinals, die schon hinter uns gebracht sind. Ein sehr deutliches Spiel, wir können es vielleicht vorwegnehmen. Spanien, die Mannschaft, die eben auf Deutschland trifft im Viertelfinale, schlägt Georgien mit 4:1, obwohl Georgien für ein frühes 1:0 sorgte. Die Spanier, kann man glaube ich aber sagen, machen das wirklich sehr, sehr gut und zeigen ein weiteres Mal, warum sie einer der größten Favoriten aktuell sind, oder?
Ja, absolut. Georgien lange Zeit ja irgendwie ohne Schuss aufs Tor, ist allerdings in Führung gegangen und das hat auch lange angedauert. Von der 18. bis zur 39. Minute stand es dann quasi 0:1 für Georgien. Total cool, das war ja mein emotionales Highlight dieses Turniers, bleibt es auch, ich sag jetzt mal, egal was noch passiert, aber auf jeden Fall ist es total spektakulär gewesen, dann dieses erzwungene Eigentor dann zu sehen und ja, dass quasi die ganze erste Hälfte der Top-Favorit hinten liegt. 75% zu 25% Ballbesitz, müssen wir nicht drüber diskutieren. Spanien ist auf jeden Fall auf dem Weg, weiterhin die Rolle als Top-Favorit zu halten und der Traum für Georgien, die total coole Geschichte, geht zu Ende im Achtelfinale, auch das ist super, am Freitag 18 Uhr in Stuttgart, jetzt Spanien gegen Deutschland, das wird ein richtiges Brett.
Das wird ein richtiges Brett und da können wir uns, glaube ich, drauf einstellen. Ja, das wird die erste Top-Mannschaft, auf die Deutschland trifft, das heißt auch, wir haben ja die Schweiz schon als ersten Prüfstein angesehen, Dänemark dann ungefähr auf einer Höhe mit der Schweiz, ja, und jetzt kommt die richtige Kraftprobe, weil wenn man Spanien schlägt, dann kann man sich auch als einer der Mitfavoriten auf den Titel, glaube ich, bezeichnen. Das wird aber eine richtige Herausforderung.
Ja, absolut. Dann kommen wir zum engsten Achtelfinale bisher. Und was soll ich sagen, es ist echt nur noch zum Kopfschütteln. In der 25. Minute natürlich Schranz mit dem 0:1 für die Slowakei in Führung gebracht gegen England. Dann bekommt in der 50. Minute Phil Foden die Möglichkeit zum Ausgleich. Das Tor wird schlussendlich annulliert. Und dann, kurz vor Schluss, dachten alle, die Slowakei schafft es tatsächlich, England in regulärer Spielzeit auf Schalke rauszuschmeißen. Markus Höhner bei Magenta TV hat gesagt, das ist bessere Stimmung als bei einem Schalke-Spiel, vor allem dann nachdem Jude Bellingham in der 95. Minute durch einen Fallrückzieher in der Nachspielzeit, regulären Spielzeit, ausgleicht, die Verlängerung erzwingt und dann nach dem Tor in der 95. Minute, in der 91. Minute, Harry Kane zum 2:1 trifft, der England ins Viertelfinale köpft.
Ja, es ist wieder mit dem geringsten Maß an Leistung das meiste, was man daraus herausholen kann. Man schafft es tatsächlich unter die letzten acht. Das muss man eben auch dazu sagen. Ich hab mir nach diesem Spiel extra nochmal angeschaut, wie groß der Unterschied zwischen den Marktwerten von der Slowakei und England ist. Und ich will dich einfach mal raten lassen, wie groß ist dieser Unterschied? In Millionen, Milliarden?
Ja, also England hat 1,5 Milliarden und ich sag mal, die Slowakei hat 200 Millionen.
Gut, aber England hat sogar mehr als 1,5 Milliarden, 1,780 Milliarden und die Slowakei steht bei 158 Millionen. Also dazwischen liegen 1,5 Milliarden.
Sind das die zweitwenigste Marktwert nach Rumänien oder so, ne?
Rumänien, Albanien und Slowenien haben noch wenig.
Ja, genau.
Aber Rumänien, ja, auch sensationell, mit 93 Millionen der gesamte Kader, auch im Achtelfinale, also das darf man nicht vergessen, ne? Aber ja,
kriegst du keinen Kane für, kriegst du keinen Bellingham für, nix. Nee,
ganz genau, und trotzdem, die Slowakei hat England an den Rande einer Niederlage gebracht, auch die Slowakei eines der Überraschungsteams dieser Europameisterschaft. Ja, aber so viel Glück kann man doch in einem Turnierverlauf gar nicht haben. Man ist jetzt immer noch im Turnierverlauf. Jetzt kommt die Schweiz. Jetzt kommt auch da der erste Prüfstein für England. Glauben wir dran, dass da eine Leistungssteigerung kommt? Oder sagen wir, die Schweiz ist jetzt hier auch klarer Favorit?
selbst wenn keine Leistungssteigerung kommt, die Schweiz verfriert ist, kann ja England trotzdem gewinnen. Das ist ja das Problem an der Geschichte.
Das stimmt.
So, ich habe einfach Angst davor, dass die so mit dem Fußball weiterkommen. Es ist, also, dann spielt doch wenigstens jedes Spiel unentschieden. Macht sie Portugal, aber macht es doch bitte nicht so.
Ja, das stimmt.
Also, es ist ja noch schlimmer als Portugal.
Also, fünfte Minute der Nachspielzeit, man hat sich wirklich die gesamte Partie lang, gequält. Und dann gibt es diesen Nackenschlag in der 95. Minute der Nachspielzeit. Und man wusste dann ja eigentlich praktisch, über die lange Distanz, das macht dann die Slowakei nicht mehr. Also wenn dann der Ausgleich kommt so spät, dann schaffen sie es, glaube ich, nicht mehr, habe ich dann auch gesagt. Und ja, am Ende war es dann auch tatsächlich so, dass man irgendwie es noch ins Viertelfinale schafft. Ja, irgendwie auch einerseits sehr traurig und aber doch irgendwie bemerkenswert, dass man, ja, wie gesagt, mit solchen Nichtleistungen trotzdem so weit kommen kann.
Ja, absolut. So, dann haben wir noch vier Achtelfinals ausstehen. Heute spielt Frankreich gegen Belgien, nominelles Top Achtelfinale, und wie es für Topspiele bei dieser EM gehört, wird es in Düsseldorf ausgetragen um 18 Uhr. Bauchgefühl? Schon eher Frankreich.
Ja, schon eher Frankreich, hätte ich jetzt auch gesagt. Also Frankreich auch, wie fast jeder Favorit, sich bisher nicht unbedingt von der besten Seite gezeigt. Aber ja, auch Belgien, wie gesagt, wir haben über die Pfiffe geredet nach diesem, obwohl es am Ende ja ein Weiterkommen war, ein sicheres. Und ja, ich glaube Frankreich, und wenn es am Ende auch hier die individuelle Klasse ist, wird sich hier durchsetzen.
Belgien auch wirklich grottenschlecht gespielt in weiten Teilen der Gruppenphase. Zweites Achtelfinale, heute 21 Uhr in Frankfurt. Daniele Orsato wird Portugal gegen Slowenien pfeifen. Auch da kommt die nächste unterschätzte Mannschaft mit SLO vorne weg. Aber Cristiano Ronaldo wird sich das Achtelfinale aus nicht so leicht zufügen lassen.
Nee, definitiv nicht. Auch Portugal habe ich vor dem Turnier besser eingeschätzt als aktuell. Sie bisher sich von ihrer Seite präsentieren. Dennoch, ja, Slowenien hat sich in einer Gruppe weitergekämpft mit 4 Punkten, wo man es hätte erwarten können, dass man als Dritter sich vielleicht sogar mit 4 Punkten durchbeißt. Aber die Portugiesen sind dafür doch deutlich zu stark, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Dienstag 18 Uhr. Achtung, liebe Bayern-Fans, Felix Zweier pfeift in München, Rumänien gegen die Niederlande. Übrigens ein komplett deutsches Schiri-Team. Interessant, zum Beispiel Daniel Siebert, vierter Offizieller, Bastian Dankert, VAR. Also alle, die da mitarbeiten, sind Deutsche. Auch das sieht man ja nicht allzu oft. Oft ist es ja so ein gemixtes Team. Und jetzt ja, sollte es klar für die Niederlande sein eigentlich, oder?
Ja, eigentlich ja. Aber ja, Rumänien hat sich auch in der Gruppe als Erster durchgesetzt, wenn es auch punktgleich war und sogar mit der gleichen Differenz wie Belgien. Ich glaube, die Niederlande wird sich auch hier schwer tun, ehrlicherweise. Aber ja, es tut mir leid, es wirkt auf dem Papier deutlich und ich kann auch nichts anderes tippen, leider.
Ja, absolut. So, und dann gibt es ein Spiel, das die Massen bewegt. Nicht nur sportlich, sondern vor allem auch im Medial, weil sich viele darüber aufregen, dass genau das Magenta-Exklusivspiel ist. Und viele kritisieren die zunehmende Kommerzialisierung im Fußball. Wie passend, dass Österreich gegen die Türkei in Leipzig ausgetragen wird.
Ja, und es sind ja auch zwei Fangruppen, die uns bisher in diesem Turnierverlauf begeistert haben. Die Türken nach ihren Siegen ja sowieso hier und auch Österreich. Ob es in Situationen ist, wo man sich über die Deutsche Bahn lustig gemacht hat oder grundsätzlich von der Begeisterung her. Die Österreicher machen spielerisch natürlich nach dieser Gruppenphase besonders Spaß. Deswegen würde ich hier auch, naja, 60-40 in Richtung Österreich tendieren. Aber beide Kader haben das Zeug dazu, in diese Viertelfinale einzuziehen. Deswegen glaube ich schon, dass da eine gute Partie, vielleicht sogar spielerisch, weil beide Teams sich eben einiges geben können, die beste Partie in diesem Achtelfinale werden könnte. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist eine richtige Highlight-Partie. Da hat man zu Recht diesen Pick gewählt bei Magenta und ich bin sehr, sehr froh, dass wir dieses Spiel zum Abschluss des Achtelfinals haben. Mal gucken, wie ich das parallel mit der Chorprobe arrangiere, aber da werde ich mir schon was einfallen lassen. Ja, ich würde sagen, dann sind wir durch. Wir blicken nochmal kurz auf die Terminlage. Freitag 18 Uhr, Spanien gegen Deutschland. Freitag 21 Uhr, entweder Portugal oder Slowenien gegen Frankreich oder Belgien. Samstag 18 Uhr, England, Schweiz. Und 21 Uhr, entweder Rumänien, Niederlande gegen Österreich oder die Türkei. Und dann ist es natürlich der 1. Juli heute und wie es die Tradition so möchte, hier unser Hinweis, wir haben ein Fest in der Heimat. Die nächste Folge kommt nicht vor, ich sag mal, Dienstagmittag. Genaueres werden wir vielleicht informieren, wenn nicht, dann sind wir halt nicht da. Wir versuchen möglichst viel von der EM mitzubekommen, möglichst viel von Wimbledon mitzubekommen, möglichst viel von der Tour de France mitzubekommen, Benny. Aber es wird immer nicht leicht.
Nee, so realistisch sind wir, aber das alles lässt sich natürlich auch im Nachhinein ausnahmsweise von uns nachverfolgen. Und ich glaube, wir sind einfach mal optimistisch. Es wird nächste Woche auf jeden Fall etwas kommen, spätestens am Dienstag oder nee, frühestens am Dienstag in gewisser Weise. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall auf diese Woche, auch aufgrund der Europameisterschaft, aber eben auch aufgrund des Johannesfests in Eschwege. Genau, David, dann hören wir uns, wie gesagt, nächste Woche wieder.
Kommt gern rum, Meet and Greet, Montagmorgen, 10 Uhr im Zelt. Adios,
bis nächste Woche. Jawohl.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.